willkommen zu Kreis ab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Weltmeisterschaft 2025. Mit Stimmen der Beteiligten und Analysen der Experten. Natürlich vor Ort und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Ich sitze hier im Medienzentrum in Herning. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich flüstern soll. Na, ist egal. Komm. Die Kollegen, die quatschen ja auch, haben fast alle schon mit der Arbeit beendet. Das ist grammatikalisch eine absolute Katastrophe. Aber ich fange nicht nochmal an. Ich begrüße einfach mal Timo Fleert vom Flensburger Avis. Hi Timo.
Guten Abend.
Auch ganz leise. Deutschland hat mit 35-28 gegen Polen gewonnen. Am Ende ein souveräner Sieg, zumindest wenn wir auf die nackten Zahlen schauen. Liest sich eigentlich ganz gut. Wir werden jetzt gleich in die Analyse gehen und ich habe Timo schon versprochen, am Ende haue ich noch einen Hot-Take raus, der aber nichts mit der deutschen Mannschaft zu tun hat und auch nichts mit den Spielen in Herning. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagen wird und möchte euch zunächst mal darauf verweisen, dass ihr immer noch gerne in die Vorschau reinhören könnt und es ist doch interessant, wenn man da mal hört, was die Experten so zu den einzelnen Teams zu sagen hatten und wenn man dann die ersten Resultate sieht und sich vor Augen führt, dann denkt man, hui, das ist aber doch teilweise durchaus extrem kurios, ganz anders als erwartet teilweise, aber dazu später mehr. Ich habe es gerade gesagt, mit 7 Toren hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Ich habe übrigens das erste Mal seit Ewigkeiten einen Tipp richtig, aber möchte mich an der Stelle nicht selber loben. Es sah nämlich lange nicht danach aus, als dass es so deutlich werden würde.
Das stimmt, das war ein ganz schöner Krampf.
Warum war das ein Krampf?
Also wenn man die deutschen Spieler selber fragt, dann war es das klassische Auftaktspiel. Ich finde, ja, das spielt rein, aber das zog sich ein bisschen auch von den Testspielen gegen Brasilien mit einer Chancenverwertung, die zu Beginn zumindest unterirdisch war. Auch das wie gegen Brasilien. Und das ist für mich einfach eine Konzentrationsfrage. Und die konnte ich schon gegen Brasilien nicht nachvollziehen. Hätte gedacht, dass es jetzt mit WM-Start quasi mehr Fokus gibt und dadurch konsequenter wird. War es aber nicht. Und das musste die deutsche Mannschaft dann erstmal klarkriegen. Dass sie zur Pause dann mit einer Ein-Tore-Führung geht, ist eigentlich fast schon frech.
Mhm. Ja, ist interessant. Diese Nummer mit dem Fokus möchte ich an dieser Stelle mal aufgreifen. Ich glaube, die deutsche Mannschaft hat in den letzten Monaten ein gutes Selbstverständnis entwickelt. Auch die jungen Spieler wie Renas Uschins oder Marco Grigic haben wir ja auch gestern hier drüber gesprochen, als Finn Lemke zu Gast war. Die haben ein gewisses Selbstverständnis. Und ich möchte Ihnen beileibe nicht unterstellen, dass das in Arroganz ausartet. Auf gar keinen Fall. Bitte nicht falsch verstehen. Was aber passieren kann, ist, dass du im Zuge dieses Glaubens in deine eigenen Fähigkeiten vielleicht einfach mal nicht so fokussiert bist, wie das sein müsste. Renas Uschins war dafür heute ein relativ gutes Beispiel. Normalerweise hat der Junge gerade für einen Rückraumspieler eine bombastische Quote. Das war dieses Mal nicht der Fall.
Nee, der kam dann aber auch erst in der zweiten Halbzeit richtig ins Laufen. Wenn ich richtig erinnere, irgendwie hat er da 8 gemacht nachher und hatte aber in der ersten Halbzeit auch Anlaufschwierigkeiten. Aber das war durchgängig. Also einige Spieler, wie Johannes Goller beispielsweise, die waren motivationstechnisch einfach eine Stufe drüber. Der musste dann nach seiner Zeitstrafe auch erstmal 10 Minuten auf der Bank schmoren, hatte danach aber dann auch das richtige Level. Und andere fand ich, Köster beispielsweise, der ja angeschlagen war, auch lange Zeit und nach Verletzungen zurückgekommen ist, der hat noch nicht so richtig das ausgestrahlt, was es braucht quasi, finde ich.
Da würde ich dir tatsächlich zustimmen. Ich will nicht sagen, dass er ja noch ein bisschen behäbig wirkt. Mir fehlt gerade der passende Ausdruck dafür, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Man merkt einfach, dass der nicht bei 100% ist.
Genau. Also da fehlt Frische, da fehlt Leichtigkeit, da fehlt auch vielleicht ein Stück weit Selbstverständnis in dem, was er macht. Und das wirkt dann auf dem Feld wie nicht 100% geben, was er bestimmt tut, aber einfach, vielleicht ist auch nicht mehr im Tank. So.
Ich habe auch relativ lange darauf gewartet, dass dann Marco Grigic ins Spiel kommt. Der kam dann tatsächlich nach gut 45 Minuten und genau ab dieser Phase hat die deutsche Mannschaft sich abgesetzt, weil er halt offensiv auch ein bisschen mehr Torgefahr ausgestrahlt hat. Ich möchte aber bei den ersten 30 Minuten bleiben. Andreas Wolf kam so lala ins Spiel, hat zwar ein, zwei spektakuläre Paraden gehabt, aber die Polen haben gute Mittel gegen ihn gefunden und vor allem auch gegen die deutsche Defensive. Da haben alle deutschen Spieler auch hinterher gesagt und auch Bundestrainer Alfred Gislason in der Pressekonferenz, unsere Defensive, das war heute nicht gut.
Da kann ich nur zustimmen. Ich fand das aber auch schon gegen Brasilien nicht gut, weil mir da die Abstände nicht stimmten. Da stimmte die Tiefe nicht. Und Klar steht da mit dem Chipchak ein Kreisläufer mit mehr als Gardemaß und ist auch unbequem, den verteidigen zu müssen. Nichtsdestotrotz musst du ja vielleicht dann eben dafür sorgen, dass die Anspiele nicht ganz so einfach funktionieren. Und das klappte nicht, weil die Abstände nicht stimmten. Also entweder, die kamen einfach nicht rechtzeitig ran. Dann läufst du hinterher. Und dafür ist Polen dann auch tatsächlich noch zu gut.
Interessant, wenn man bedenkt, dass mit Szymon Szczęsny ein absoluter Top-Spieler fehlt bei Polen, der im Rückraum für viel Gefahr sorgt, mit Arkadiusz Morito und rechts außen auf Rückraum rechts spielt. Also trotzdem ist es der deutschen Abwehr nicht gelungen, da entsprechend gegenzuhalten. Ich hatte aber auch während der ersten Hälfte nie das Gefühl, dass Deutschland das Spiel nicht gewinnen würde. Wie ging es dir denn?
Von der Qualität her war ich eigentlich die ganze Zeit davon überzeugt, die holen das noch, und auch aus den vergangenen Spielen dieses Selbstverständnis, wir können am Ende noch zulegen, wir bleiben in unserer Spur, wir verlieren nicht den Kopf, wir behalten die Struktur. Und dann greife ich vielleicht ein Stück vor, aber mit Luka Witzke kommt dann auch immer noch einer rein, der dem ganzen Spiel diesen Tick mehr Tiefe verleiht, diesen Tick mehr Struktur, der sowohl neben Juri Knorr funktionierte, als der dann raus war, funktionierte er aber auch super mit den anderen, also mit Rinas Uschins und auch mit Grigic, und schafft dann eben auch Platz für einen Rinas Uschins, der dann auf einmal seine Raids über die Mitte rüber machen kann, der in Situationen kommt, zum Abschluss kommt, wo er dann gegen einen nur werfen muss und nicht gegen Doppelblock. Und das macht Witzke sehr stark, finde ich tatsächlich.
Schön, dass du den Jungen angesprochen hast. Ich finde, er hat heute eine richtig gute Leistung gebracht. Und er hat nun mal diese Rolle, dass er von der Bank kommt. Aber er hat eine tolle Dynamik. Er hat bei 2, 3 Würfen auch ein gutes Händchen gehabt. Einmal hat er auch ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball dann reingegangen ist. Aber das ist auch das, was du brauchst. Genauso, wie du das auch angesprochen hast. Dadurch waren auf einmal die Räume da. Rinas Uschins, der dann im zweiten Durchgang ein bisschen aufgeblüht ist, hat aber trotzdem immer noch 1, 2 liegen lassen. Am Ende 10 von 17. 10 Tore, da sagen wir natürlich nichts. Die Quote bei 59%. Auch da könnte man diskutieren, ob es für einen Rückraumspieler in Ordnung ist. Wobei er halt der Spielertyp ist, der halt auch viel über die Durchbrüche kommt. Deswegen für seine Verhältnisse zumindest eine eher schwächere Quote tatsächlich. Juri Knorr war irgendwann wegen Verletzung raus, kam auch nicht mehr zurück in die Partie, war zwar auch nicht nötig, trotzdem. Aktuell weiß ich da noch nicht mehr, du wahrscheinlich auch nicht.
Nee, bis auf dass es das Knie wohl irgendwie getroffen hat. Eine Stauchung oder Verstauchung, sagte er nur im Vorbeigehen kurz. Ohne da jetzt irgendwie näher drauf einzugehen, da bin ich mal gespannt. Also für jemanden wie Juri Knorr, der auch über die Geschwindigkeit und sein dynamisches, explosives 1-1 kommt, wenn da das Knie nicht richtig funktioniert, dann wird ihm schon viel genommen. Und dann fehlt der deutschen Mannschaft auch ein X-Faktor.
Absolut, denn sein 1-gegen-1 und sein erster Schritt sind natürlich sensationell. Deswegen hoffen wir mal schwer, dass das keine schlimmere Verletzung ist, und drücken da die Daumen. Das ist ja ganz klar. Theoretisch, glaube ich zumindest, könnte man es sich leisten, in den nächsten beiden Spielen auf Juri Knorr zu verzichten. Das ist zumindest mein Eindruck nach der Partie Tschechien gegen Schweiz. Das war wirklich ein grottenschlechtes Handballspiel. Also das muss ich an dieser Stelle einfach mal so sagen. Da waren wirklich Aktionen mit dabei. Da war ich schon stark überrascht. Natürlich kann man dann hinterher darüber diskutieren, waren die Abwehrreihen so gut. Ich glaube, dass die Angriffsreihen tatsächlich so schlecht waren. Wir bleiben aber natürlich bei diesem Spiel. 45. Minute ungefähr war so, ja, der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt kommt es nochmal bei der deutschen Mannschaft mit ein bisschen mehr Tempo und so klareren Aktionen auch in der Defensive, die dann ein bisschen griffiger wurde. Gleichzeitig wurden die Polen auch müder, das hat man gemerkt.
Ja, finde ich sehr deutlich sogar. Bei Polen ging der Gas so ein bisschen raus, nicht mehr ganz so einfach in die Situation gekommen, die Rückraumschützen nicht mehr so in Position gebracht, weiß ich den Namen des Rückraumlinken nicht mehr, der ja trotz seiner Länge da immer wieder in Aktion kam. Dadurch, dass da dann ein bisschen Frische fehlte, konnte die deutsche Abwehr sich dann auch ein Ticken mehr um Chipchak am Kreis kümmern und damit den polnischen Angriff letzten Endes auch die stärkste Waffe nehmen.
Ich nehme mal an, du meinst Ariel Pietraschik, der Kollege mit der Nummer 12, am Ende 7 von 10. Das ist für einen Halblinken eine sehr, sehr gute Quote, gar keine Frage. Adam Morawski hat auch ein gutes Spiel gemacht, 30%. Und dann kam Andy Wolf ja nochmal rein, hat auch einige 7 Meter gehalten. Ich schaue jetzt gerade nochmal, da gibt es ja auch eine Quote, 3 von 5. Insgesamt 10 von 28 für 36%. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es war kein überragendes Spiel von ihm, aber 36% sind sehr gut.
Die Quote stimmt am Ende, aber vom Spiel her, von dem, was man dort hatte, kann das, glaube ich, nicht der Anspruch von Andy Wolf sein. Der muss besser sein. Und der muss auch dem Spiel noch mit dem Stempel aufdrücken. Er hat es ein bisschen mit den gehaltenen 7 Metern gemacht, aber im Gesamtverlauf, finde ich, war das zu wenig tatsächlich. Aber es ist ja auch noch ein bisschen.
Und wie gesagt, es war ein Auftaktspiel, auch wenn wir natürlich gerne mal ein bisschen kritischer sind. Das ist ja auch ganz klar. Ich finde, das kann man auch sein, solange man das einigermaßen sachlich und vernünftig einordnet. Also ich würde jetzt nach dem Spiel auf gar keinen Fall draufhauen wollen auf die deutsche Mannschaft. Nochmal, die haben mit 7 Toren gewonnen. Und ich weiß nicht, wie du das einordnest. Es gab eine Phase in den letzten 6, 7 Jahren, da wäre nach so einem Start die deutsche Mannschaft deutlich nervöser gewesen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe das ja eben schon so ausgedrückt, dass ich nie den Eindruck hatte, dass sie das Spiel nicht gewinnen würden. Und das sagt auch ein bisschen was aus über die Entwicklung dieser Mannschaft.
Naja, die haben ja mit ihren Leistungen auch eine gewisse Erwartungshaltung geschürt. Und die darf man, glaube ich, auch haben an eine Mannschaft, die mit den Qualitäten kommt, die die deutsche Mannschaft hat. Und dann ist es eben auch klar, Auftaktspiel. Und wir gucken natürlich, wir suchen auch das Haar in der Suppe. Das ist, glaube ich, qua unseres Jobs als Journalisten auch Teil der Jobbeschreibung. Nichtsdestotrotz sind es 2 Punkte. Auftakt ist insofern geglückt. Und die Jungs wissen genau, dass sie noch zulegen müssen. Und das werden sie auch.
Jetzt haben wir die Defensive ein bisschen angesprochen. Wir haben die Chancenverwertung angesprochen. Du hast nochmal Andy Wolf angesprochen. Was hat dir denn am besten gefallen? Was hat positiv herausgestochen?
Das ist für mich relativ einfach. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Flensburg gefärbt. Unser kommender Spielmacher in Flensburg, Luka Witzke, war für mich schon der Spieler des Spiels. Auch wenn Johannes Goller am Ende den großen Pappcheck da nehmen konnte. Es war für mich Luka Witzke, der mich beeindruckt einfach. Mit welcher Ruhe, mit welcher Struktur und trotz allem immer noch Dynamik, Tiefe erspielt. Das macht Lust auf mehr.
5 von 5 am Ende, seine Bilanz. Also ein perfektes Spiel sozusagen, hat mehr oder weniger alles richtig gemacht. Und ja, Marco Grigic, von dem haben wir noch nicht so viel gesehen. Der wird ja sicherlich auch noch ins Turnier reinfinden. Ich hoffe, Julian Köster kann sich so ein bisschen reinarbeiten, gerade über die Defensive. Ich denke, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Tja, dann kommen wir nochmal zu den beiden Mannschaften, die auch in der deutschen Gruppe unterwegs sind.
Um Gottes Willen.
Es war wirklich nicht schön, Timo. Es war wirklich nicht schön anzusehen, die Partie Tschechien gegen die Schweiz. Und ein bisschen symptomatisch für die ganze Begegnung war dann der letzte Angriff der Schweizer, wo Lenny Rubin abgeschlossen hat, kam dann über halb links in Richtung halb rechts, war schon passiv angezeigt, ein paar Sekunden auch nur noch auf der Uhr, steigt dann hoch und also der Ball kümmerlich in Richtung Tor geworfen. Ich meine, er wäre auch irgendwie noch abgefälscht gewesen vom Block. Das war gar nichts. Und das war sinnbildlich, ja, für die ganzen 60 Minuten.
Das war Handball zum Abgewöhnen, das war definitiv keine Werbung. Klar, auch da gebeutelt, die Schweizer, Zehner fehlt und so weiter. Aber wenn ich das jetzt mit deutscher Brille gucke, dann ist es für mich klar, dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss.
Also alles andere als 3 Siege in dieser Gruppe, insbesondere nach dem, was wir heute gesehen haben, würde mich ganz, ganz stark überraschen. So, jetzt kommt mein Hot Take. Was glaubst du denn, worum geht's?
Ich bin gänzlich gespannt, weil ich es überhaupt nicht sehen kann.
Ich glaube, die norwegische Männernationalmannschaft ist die überschätzteste der letzten 10 Jahre.
Heieiei, der ist hart.
Also sie hatten eine extrem gute Phase von 2016 bis, sagen wir, 2019, wo Sander Sargosen auch auf seinem Zenit war und natürlich auch dominiert hat. Aber seitdem er in die Bundesliga dann auch gekommen ist, beim THW Kiel gespielt hat, alle hatten riesen Erwartungen an ihn, natürlich riesen Druck auf dem Jungen. Dann die Nummer mit, ich gehe nach Kolstad, das hat auch nicht funktioniert. Alle Norweger mehr oder weniger dahin, das hat auch nicht funktioniert. Und viele von denen körperlich immer wieder angeschlagen gewesen. Du hast in Flensburg Magnus Röth begleitet, Göran Johannessen begleitet. Tolle Spieler, wirklich, wirklich tolle Spieler. Aber die waren körperlich durch oder sind körperlich durch seit einiger Zeit. Und eine Mannschaft, die so von ihrer Physis lebt, wie das die Norweger tun. Also ich weiß nicht, ob die spielerisch jemals so überragend waren oder ob sie auch in einer Ära gut gewesen sind, wo die Franzosen einen kleinen Umbruch hatten und ja da so reingestoßen sind, ein bisschen in so eine Lücke, wo Schweden auch noch nicht so gut war, wie sie jetzt sind, wo die deutsche Mannschaft nicht so gut war, wie sie jetzt vielleicht ist. Ich weiß, es ist ein Hot-Take, aber dafür sitzen wir ja hier.
Also finde ich eine spannende Ansicht. Ich kann dir folgen, dass die Norweger natürlich lange nicht mehr das sind, was sie mal waren in dieser Phase, die du angesprochen hast. In der Phase hatten sie aber auch noch keine Verletzungen. Die waren noch alle im Flow, im Fluss. Magnus Röth war in meinen Augen der überragende Rückraumrechte. Göran Johannessen hat über seinen 1-1 immer wieder wahnsinnige Situationen kreiert und hatte auch einen sehr starken Abschluss. Aber alle diese Jungs, und Sander Sargosen nehme ich da nicht aus, haben dem Alter auch Tribut zu zollen und haben sich auch wirklich Verletzungen gefangen. Und die Norweger haben es dann verpasst, entsprechend nachlegen zu können. Woran das liegt, weiß ich nicht, weil die hatten ja mal so Projekte mit den Linkshändern, die sie hochgefahren haben. Und da gibt es ja Stian Tönnissen, ich weiß gar nicht, wie noch alles, aber die hatten ja diverse Linkshänder, die sie hochgebracht haben. Und das ist nicht mehr der Fall. Also es kommt da nichts nach irgendwie. Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich fand sie jetzt nicht überschätzt in der Zeit, wo sie wirklich gut waren.
Ja, auch das kann ich durchaus nachvollziehen. Warum komme ich überhaupt da drauf? Sie haben mit 3 Toren gegen Brasilien verloren. Ein absolutes Sensationsergebnis. Sehr interessant sicherlich auch das Unentschieden zwischen Mazedonien und Ungarn. Hätten wahrscheinlich auch die wenigsten mit gerechnet. Ich bin von einem ungarischen Sieg ausgegangen. Aber ganz definitiv nicht von einer Niederlage von Norwegen gegen Brasilien. Habe ich für ausgeschlossen gehalten. Das macht ein bisschen was mit diesem Turnierverlauf. Norwegen jetzt schon massiv unter Druck. Und mal gucken, wer dann mit den Punkten kommt aus der anderen Gruppe. Sie werden weiterkommen in ihrer Gruppe, das ist, glaube ich, nicht das Thema. Aber ja, vielleicht gelingt Brasilien dann noch eine weitere Überraschung. Dann gehen die auf einmal mit 4 Punkten in die Hauptrunde. Und aus dieser Hauptrunde käme ja der mögliche deutsche Viertelfinalgegner. So, wir sind durch. War jetzt auch lang genug. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Wünsche dir einen schönen Feierabend. Und den Leuten da draußen möchte ich nochmal sagen, schaut gerne vorbei auf Facebook, Twitter, YouTube vor allem, aber auch bei Instagram. Schaut in unsere Shownotes, falls ihr dieses Format gerne unterstützen möchtet. Oder schaut auch vorbei auf patreon.com/kreisab. Morgen sprechen wir dann ein bisschen über die italienische Nationalmannschaft, denn die hat ihren ersten und vielleicht dann auch schon zweiten WM-Sieg nach 28 Jahren eingefahren. Habt eine gute Nacht bzw. einen guten Tag und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.